NDR Info. Das Coronavirus Update.
93% der Deutschen sind für die Einschränkungen, also die Abstandsregelungen und das Zuhausebleiben. Das kommt heraus bei einer Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD Deutschland-Trend. Gespalten sind die Deutschen, wenn es um die Einrichtung einer Handy-App geht. 47% sagen, sie würden sie nutzen und 45% haben Bedenken wegen des Datenschutzes. Das sind die Meldungen seit gestern. Heute ist Freitag, der 3. April 2020. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsjournalistin bei NDR Info und wir reden jeden Tag mit Professor Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Charité in Berlin. Hallo, Herr Drosten.
Hallo.
Ich erinnere mich noch, dass wir zu Beginn des Podcasts ganz kurz über Apps gesprochen haben in China und in Südkorea, die Bewegungsdaten der Handynutzer auswerten, um mögliche Infizierte zu finden. Damals haben Sie gesagt, das sei in Deutschland wahrscheinlich schwierig und ich habe Ihnen zugestimmt. Diese Situation hat sich jetzt verändert. Das heißt, wir reden jetzt über Apps, die anonym funktionieren via Bluetooth und die auf freiwilliger Basis stattfinden. Und es gibt auch schon eine erste Studie aus Oxford, an der Wissenschaftler, ich glaube, europaweit mitgearbeitet haben. Haben Sie diese Studie gelesen und was halten Sie davon?
Ja, das ist eine Studie aus der Gruppe von Christoph Fraser, einer sicherlich der besten epidemiologischen Modellierer. Das ist eine sehr interessante Studie, finde ich. Es ist in Science publiziert und es geht hier darum, erst einmal ein viel besseres, genaueres epidemiologisches Modell zu rechnen, das einfach sehr viel feinteiliger ist, wo mehr Informationen reingeht, als man eigentlich so bis vor kurzem noch wusste. Mhm. Also es ist ja so, dass einfach die wissenschaftliche Literatur mehr und mehr Daten liefert, die man auch auswerten kann, um sie in solche Modelle dann reinzufüttern. Und der Anfang dieser Studie wird eigentlich aus der Beobachtung gemacht, dass man mehr und mehr eigentlich jetzt Beschreibungen von Übertragungspaaren in der Literatur hat. Und deswegen eigentlich die Generationszeit dieser Infektion besser bestimmen kann. Also wie lange dauert es von Symptom zu Symptom oder von Infektion zu Infektion? Bei dem einen spricht man von Generationszeit, bei dem anderen von Serienlänge, von Infektion zu Infektion. Und was man eigentlich braucht, ist die Serienlänge, aber es ist alles relativ schwierig, das genau zu bestimmen. Und deswegen kann man über die Generationszeit zumindest eine gute Näherung machen. Und die kann man dann wieder ableiten, auch von Literaturberichten. Mhm. Und so geht es hier also los. Es werden 40 Übertragungspaare ausgewertet aus der Literatur und damit wird ein schon eigentlich vorher bestehendes mathematisches Modell gefüttert, um bestimmte Parameter abzuleiten und bestimmte Anteile abzuleiten an der gesamten Übertragungstätigkeit. Also die Übertragungsziffer R0, die ist hier zunächst mal neu berechnet worden mit 2. Das ist ein relativ geringer Wert, wenn man sich anschaut, was andere Analysen vorher gefunden haben. Also da lag das zum Teil dann eher so um 2,5.
Eine Person steckt 2 weitere an.
Genau. Und jetzt haben wir aber natürlich die Möglichkeit, diese Übertragungen runterzubrechen auf Anteile. Mhm. Und die Frage, die hier zunächst mal gestellt wird an dieses mathematische Modell ist, wie hoch ist der Anteil von präsymptomatischen Übertragungen, von symptomatischen Übertragungen, aber auch von Umweltübertragungen und von asymptomatischen Übertragungen. Also asymptomatisch bedeutet ein Überträger, der nie selber Symptome bekommt. Mhm. Und präsymptomatisch bedeutet natürlich, es wird übertragen, bevor der Überträger Symptome hat. Aber man kann diesen Überträger später noch finden, weil er kriegt dann Symptome. Und wichtig, da kann man natürlich dann auch die Kontaktpatienten später immer noch identifizieren. Das ist eine Überlegung, die dann später kommt in der Veröffentlichung. So, aber zunächst mal diese Werte, die dabei rauskommen, präsymptomatisch 0,9, also einen Anteil von 0,9 an den 2, also an dem R0-Wert 2.
Ja.
Symptomatische Übertragung ein Anteil von 0,8 und dann Umweltübertragung 0,2, asymptomatische Übertragung 0,1. Also wenn man diese 4 Werte zusammen addiert, kommt man wieder auf 2.
Ja.
Wenn man nun sich die Zahlen vergegenwärtigt, kommt man erstmal darauf, dass insgesamt ist der präsymptomatische Übertragungsanteil 46% von der Gesamtübertragungstätigkeit. Es ist ein Wert, den wir vor kurzem, vor ein paar Tagen, aus einer anderen Arbeitsgruppe heraus auch schon einmal diskutiert haben, aus einem anderen Paper.
Also der Mensch überträgt der Infizierte, bevor er überhaupt krank ist.
Richtig.
Und bekommt es also eben nicht mit.
Genau, also offenbar ist tatsächlich fast die Hälfte der Übertragungstätigkeit vor den Symptomen gelagert beim Übertragenden. Das ist natürlich, das sind Durchschnittswerte, das ist gemittelt über viele Übertragende und dann eben in einem mathematischen Modell analysiert. Das ist denkwürdig, denn wir haben hier zwei Dinge, über die man nun nachdenken muss. Hier kommt eigentlich aus dem Wert R0 von 2 erstmal scheinbar eine gute Botschaft, denn wenn wir eine R0 von 2 haben, dann haben wir ja weniger, was wir reduzieren müssen an Übertragungen, um die R0 unter 1 zu senken und damit dann auch die Epidemie zum Stillstand zu kriegen. Mhm. Allerdings, wenn man sich jetzt klar macht, dass 46% dieser ganzen Übertragungstätigkeit vor den Symptomen stattfindet, wird es natürlich dann wieder sehr schwer, diese Übertragungen zu senken, denn man kann ja eigentlich nur symptomatische Patienten isolieren. Mhm. Und alle diese Überlegungen werden jetzt in eine interessante Rechnung eingespeist, die jetzt herausfinden will, was kann man eigentlich machen mit bestimmten Interventionen, also mit Maßnahmen, um einen Identifizierten zu erkennen. Wie lange dauert das denn zu erkennen? Und wie viele hat der Infizierte in dieser Zeit dann trotzdem schon infiziert, weil ja 46% der Übertragung vor Symptombeginn passieren und weil es ja auch noch eine Zeit lang dauert, bis nach Symptombeginn eine Diagnostik gemacht wird und dann auch die Kontakte identifiziert werden können. Mhm. Und dabei spielt eine ganz wichtige Maßgabe eine Rolle, nämlich diese auch jetzt hier nochmal nachberechnete Generationszeit der Infektion, die uns eigentlich sagt, selbst wenn man bei Symptombeginn sofort isoliert, also sofort einen symptomatischen aus der Übertragungssituation rausnimmt, dann hat der nicht nur schon Leute infiziert, sondern diese Nachinfizierten, die sind zu dem Zeitpunkt, wo in dem ersten Patienten die Symptome beginnen, selber auch schon wieder infektiös.
Und haben womöglich auch schon wieder Menschen angesteckt.
Und beginnen gerade damit, also die kommen dann an den Anfang ihrer Infektiosität und die beginnen gerade damit auch schon wieder Leute zu infizieren. Und sowas haben wir tatsächlich auch bei der Münchner Fallverfolgungsstudie schon beobachtet, uns drüber gewundert. Aber jetzt gibt es hier im Prinzip einen quantitativen Beweis, der das Ganze auch wirklich mit Zahlen und Raten hinterlegt, dass das tatsächlich so passiert. Und jetzt wird in dieser Studie eine sehr interessante Berechnung angestellt über die Möglichkeiten der Intervention. Und was in der Studie eigentlich rauskommt, ist, dass man mit einer einfachen Identifikation von Fällen und Kontaktverfolgung zu spät kommt, weil einfach das Ganze nun mal daran hängt, dass man symptomatische Patienten erkennt. Und es kommt hier also wirklich auf den letzten Tag an. Es kommt wirklich darauf an, dass ein symptomatischer Patient nicht erst eine ganze Zeit symptomatisch ist, bevor er dann mal getestet wird und dann kommt der Test und dann läuft die Meldekette. Dann muss das Gesundheitsamt kommen und fragen, mit wem hatten Sie denn so alles Kontakt? Und dann sind diese Kontakte irgendwann identifiziert und das dauert alles so lange, dass man nach diesen neuesten Berechnungen die meiste Zeit, die man braucht, die man die Patienten rausnehmen will aus der Übertragung, schon längst verloren hat. Mit anderen Worten, was hier berechnet wird, auf formal sehr korrekte Weise und sehr robust, auf den allerneuesten Zahlen, was hier berechnet wird, ist, man kann ab einem bestimmten Zeitpunkt der Epidemie mit gezielter Diagnostik plus Fallverfolgung plus Isolierung der Kontakte diese Epidemie nicht stoppen. Das ist nicht mehr möglich. Und was man natürlich machen kann, um so eine Epidemie dennoch zu stoppen, ist, dass man einfach einen Lockdown macht. Dann muss man auch keine Fälle mehr verfolgen, dann sind alle zu Hause. Und man kann natürlich eine Kombination aus Maßnahmen machen, wo man sagt, es gibt einen Lockdown, der etwas milder ist, der so etwas wie ein Versammlungsverbot beinhaltet.
So was, was wir im Moment plus, in Deutschland haben.
Genau, plus Fallverfolgungsmaßnahmen. Ja. Aber auch das, und da sind eben jetzt auch Berechnungen hier drin, die sagen, es gibt hier bestimmte Effizienzen. Man kann Übertragungsraten um einen bestimmten Faktor senken, aber die Maßnahmen haben immer nur begrenzte Effizienz. Und diese Begrenztheit der Effizienzen, die rechnet man auch alle mit hier rein. Mhm. Auch dann kommt man zum Schluss, dass diese Kombination von Maßnahmen das eigentlich nicht stoppen kann. Dann wird etwas anderes gemacht, etwas anderes mit reingerechnet. Und das wäre der Zeitverlauf, den man erreicht, wenn man so eine App benutzt. Und hier wird also eine hypothetische App sich ausgedacht. Und diese App kann bei Symptombeginn diese Symptome aufnehmen. Also man schreibt einfach in sein Handy rein, ich habe jetzt Symptome. Also man kreuzt das an. Und dann sagt die App, okay, ich habe die Daten von dir schon an das Labor geschickt. Mhm. Das heißt, die App kann schon die Anmeldung für die Labordiagnostik erledigen und man kann dann im Prinzip sofort diagnostiziert werden. Also die App selber löst den Diagnostikvorgang aus. Und dann geht natürlich die Information über diese Diagnose, wenn es positiv ist, mit ein. Und in dem Moment kann die App dann anfangen, zurückzuverfolgen, mit wem man, mit welchen anderen Handys man in der Nähe war. Also da kann man natürlich auch sagen, wie lange der Kontakt sein sollte und so weiter. Also das ist ja eben das, was diese Apps auch tun sollen, dann in der Zeit zurückverfolgen, mit wem, mit welchem Träger eines anderen Handys war man in Kontakt. Und diese Träger der anderen Handy werden dann informiert, sie waren in der infektiösen Zeit eines Patienten mit diesem in Kontakt.
Das heißt also, dass das Virus in seiner Verbreitung für Wissenschaftler, die ohne App arbeiten, eigentlich zu schnell ist. Und hätten sie eine App, könnten sie schneller die Ausbreitung des Virus verfolgen?
Das ist eben die Frage, die hier gestellt wird in dieser Untersuchung. Wie wäre das, wenn wir also diese Schnelligkeit hätten? Und das kann man ja auch mit Parametern hinterlegen in so einem mathematischen Modell. Und das hat man dann gemacht. Also man hat dann angenommen, okay, wenn man so eine App hat, wie lange dauert das dann, zum Beispiel bis die Diagnose da ist, wie lange dauert es dann von der Diagnose bis zur Information der möglichen Kontakte und der Information, Sie müssen jetzt zu Hause bleiben. Also im Prinzip das, was das Gesundheitsamt macht. Also im Prinzip ist das so, die Aufgabe des Gesundheitsamts wird in Teilen dieser App übertragen. Mhm. Dieser reine Informationsaufwand, den das Gesundheitsamt da leistet. Und diese ganzen Parameter sind gefüttert worden in das Modell. Und man kann kurz sagen, wenn die Epidemien so liefen wie am Anfang in Wuhan mit dieser Zeitgeschwindigkeit, dann wäre es so, dass so ungefähr, wenn 60% der Fallidentifikationen erfolgreich wären über die App, das bedeutet, muss man sich klar machen, vielleicht, wenn 60% der Bevölkerung mitmachen würden, so eine App sich installieren würden, und wenn dann wieder ungefähr 60% derjenigen, die informiert werden, dass sie zu Hause bleiben sollen, auch wirklich zu Hause bleiben, dann könnte man schon die R0 unter 1 senken. Das ist erstaunlich. Und da gibt es aber jetzt ein paar Einschränkungen dazu. Mhm. Es wird dann gesagt, in Wirklichkeit verläuft die Ausbreitungsgeschwindigkeit jetzt gerade auch in Europa schon schneller als damals am Anfang in Wuhan. Da gibt es sicherlich mehrere Gründe dafür. Populationsdichte, Verhalten der Population, aber auch wie weit die Infektionen jetzt schon fortgeschritten sind. Und das macht es natürlich nochmal wieder schwieriger, sodass man also eigentlich einen höheren Grad an Kooperation in der Bevölkerung bräuchte. Mehr als 60%. Aber es ist erreichbar. Also es ist ein erreichbares Ziel, über solche Apps einfach diese zwangsläufige Zeitverzögerung in der Meldetätigkeit zu überbrücken und die essentielle Information. Sie waren in Kontakt mit einem Infizierten. Sie sollten sich jetzt testen lassen. Diese essentielle Information zu kommunizieren und die Zeit, die man da gewinnt, das würde tatsächlich viel mehr bringen oder fast das Gleiche bringen wie so ein richtiger Lockdown unter diesem mathematischen Modell. Und dann sind noch ein paar Folgeeffekte dabei und ein paar Spielmöglichkeiten. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist, man könnte ja sagen, in einer Hochinzidenzsituation, also an einem Ort, wo gerade eine ganz dichte Epidemie läuft, oder in einer Zeit, wo gerade eine Infektionswelle herrscht, könnte man sogar noch mal mehr Geschwindigkeit in das ganze System reinbringen, indem man sagt, wir lassen jetzt diese Testgeschichte weg. Mhm. Wir programmieren diese App jetzt um und die sagt jetzt nicht mehr, wenn ich ankreuze, ich habe Symptome, dann sagt mir nicht die App, okay, ich habe sie schon mal beim Labor angemeldet zum Testen, sondern dann sagt die App, okay, wir sehen sie jetzt als positiv an.
Bleiben Sie zu Hause, wir
das
sehen
heißt,
sie als positiv an.
Genau, ja. Jeder Symptomatische wird ab jetzt als positiv definiert, ohne Test. Mhm. Das ist natürlich eine Interventionsmaßnahme, dass man also dieses Kriterium verschärft. Und dann sind natürlich auch, und das ist ein interessanter Folgeeffekt, dann sind natürlich auch sofort alle Kontakte in den letzten paar Tagen von dieser Person, von diesem Infizierten, auch sofort als echte Kontakte definiert. Da wird also nicht erst die Bedingung gestellt, da muss zunächst mal der Labortest positiv sein und dann geht diese App auf alle Kontakte zu und sagt Vorsicht, Vorsicht vor Symptomen, sondern das passiert dann sofort. Und auch da kann man dann natürlich bei diesen Kontaktpersonen wieder das Kriterium schärfer stellen, sodass wenn die dann eingeben würden, jetzt habe ich Symptome bekommen, also ich bin gewarnt worden und jetzt habe ich auch noch Symptome bekommen, da würde dann auch die App nicht mehr sagen, bitte zum Labortest gehen, sondern da würde auch dann wieder die App sagen, wir müssen Sie jetzt als positiv ansehen und Sie müssen in Heimquarantäne gehen. Das heißt also, man hat da sogar eine Interventionsmöglichkeit, zum Beispiel mal seitens der Gesundheitsbehörden, indem man zeitlich oder örtlich begrenzt die Reaktionsweise einer solchen App verändert, die eigentlich eine Interventionsmaßnahme wäre so ähnlich wie das, was man jetzt im Moment manchmal in der Öffentlichkeit hört, in Diskussionen, dass man solche Lockdown-Maßnahmen hoch und wieder runterfährt im Rahmen einer langen Epidemie, die man irgendwie ja so managen und aussitzen muss. Stattdessen könnte man also, und das ist eben ein Gedankenspiel, das hier stimuliert wird durch diesen Artikel, stattdessen könnte man auch die Empfindlichkeit einer solchen App einfach modifizieren und hätte dann auch die Möglichkeit, so eine Interventionsmaßnahme mal stärker und mal schwächer ausgeprägt zu lassen. Und natürlich muss man dann auch sagen, man könnte ja so eine App auch kombinieren, zum Beispiel durch andere allgemeine Umstände, die die Übertragung von der Infektion verringern, wie zum Beispiel das Tragen von Masken. Und das ist jetzt hier natürlich nicht mit eingerechnet, weil wir auch alle nicht genau wissen, quantitativ, wie sehr das Tragen von Masken die Übertragungstätigkeit insgesamt vielleicht verringern könnte, wenn jeder eine Maske trüge. Da gibt es keine Zahlenschätzungen dazu. Aber es ist eben denkbar, dass diese Kombination aus einer Maske, wenn alle sie tragen in der Gesellschaft, wenn sie einen Effekt hat, dass dieser Effekt dann noch auf so eine fein gesteuerte App obendrauf kommt. Und das ist schon, finde ich, eine echte Perspektive in dieser im Moment natürlich schon mit einiger Verzweiflung auch geführten Diskussion in der Gesellschaft. Wie kommen wir raus aus diesen Maßnahmen und was machen wir dann als nächstes? Und mich, muss ich wirklich sagen, fasziniert schon dieser Gedanke, dass man über so eine App, gerade wenn viele mitmachen würden, doch so ein Instrument hätte, eine ganz andere Feingliedrigkeit in der Steuerung zu erreichen und eben sagen könnte, das normale Leben kann weitergehen. Es gibt keinen allgemeinen Lockdown. Firmen können arbeiten, Schulen können unterrichten. Alles das kann funktionieren, aber eben nicht für alle zu allen Zeiten, sondern irgendwann gibt es eben eine Zeit, da hat man auf seinem Mobiltelefon diese Meldung, bitte in Heimquarantäne gehen. Wenn man das jetzt dann vorweisen könnte und der Arbeitgeber würde sagen, naja, so ist das nun mal, Heimquarantäne diese Woche, dann finde ich, ist das ein sehr interessantes Denkmodell zumindest mal, dem man sich nicht verwehren sollte.
Die Bundeskanzlerin würde ja sagen, Sie würden ja sagen und ungefähr 47% bisher der Deutschen würden sagen, ja, Sie würden so eine App nutzen, denn sie ist ja in Deutschland auch anonym angelegt. Also warten wir ab, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert in Sachen App. Es gibt noch eine Studie, auf die wir blicken müssen und da geht es um ein Medikament, über das wir auch schon gesprochen haben, nämlich Chloroquin. Ein Malaria-Medikament, das mittlerweile Resistenzen gebildet hat und deshalb nicht mehr so häufig verwendet wird. Und wir haben über eine Studie gesprochen, die aus Frankreich kam. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Und Sie haben nämlich das Studiendesign damals ein bisschen kritisiert. Jetzt gibt es eine neue Studie, die kommt aus China. Was sagen Sie zu dieser Studie?
Ja, also das Chloroquin bleibt natürlich in der Diskussion. Und es ist tatsächlich so, damals gab es ja eine kleine Studie aus Frankreich, die habe ich schon relativ deutlich in ihrer Anlage kritisiert und habe am Ende gesagt, aus dieser Studie kann man nichts lernen. Wir wissen jetzt weder, ob es wirkt oder ob es nicht wirkt, weil einfach die Grundanlage dieser Studie so war, dass man noch nicht mal genau sagen konnte, ob der Zeitpunkt der Infektion der gleiche ist in der Studiengruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und wir haben jetzt hier eine neuere Studie aus China, die ist auch veröffentlicht worden, die basiert auf 62 Patienten insgesamt, also das ist immer noch eine sehr, sehr kleine Studie. Die sind diesmal aber zumindest mal randomisiert, also wirklich nach einem Zufallsgenerator bei Aufnahme des Patienten auf zwei Gruppen verteilt worden. Und das sind in allererster Linie milde Fälle, die sind PCR-positiv, also laborbestätigt, und die haben im CT beginnende Zeichen eines Infiltrats. Also man sieht in der Lunge schon, dass da was passiert. Und das ist aber auch normal, selbst bei milden Fällen am Anfang, da sieht man schon relativ früh etwas im CT, in der Computertomographie. Und die haben keine Faktoren, die eine Gabe von Chloroquin kontraindiziert, also wo man sagt, die dürfen kein Chloroquin kriegen. Die haben also keine Erkrankungen der Netzhaut, keine Herzarrhythmie, keine Lebererkrankung und keine Nierenerkrankung. Da sieht man schon mal, in welchen Bereichen Chloroquin so alles die Nebenwirkungen hat, nämlich auf diese Organe. Und das ist also wirklich, das sind ernstzunehmende Nebenwirkungen. Und die hat man dann behandelt. Einen Teil eben mit Chloroquin und einen anderen Teil hat man nicht behandelt. Und was man findet, ist, dass die Lungenentzündung in der nicht behandelten Gruppe bei 17 von 31 Fällen besser wird nach einer Woche. Und die Lungenentzündungszeichen, und das ist eine Kombination so aus Husten und dann aber auch Bildgebung, CT, wird dann bei 25 von 31 besser in der Behandlungsgruppe. Das ist also gerade so viel, dass man sagen kann, das ist ein relevanter Unterschied. Die Pneumonie ist in der Behandlungsgruppe schneller wieder besser gewesen. Das ist also sehr ermutigend. Jetzt muss man natürlich sagen, man weiß nicht ganz genau, ob diese Studie nicht doch ein bisschen klein ist, ob wirklich die Gruppen gleich zusammengesetzt sind. Denn auch hier ist es jetzt wieder so, wir haben wieder so einen Effekt. Wir haben in der Chloroquin-Gruppe eine größere Zahl von Patienten mit Fieber und auch eine etwas größere Zahl von Patienten mit Husten zu Beginn. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass die Chloroquin-Gruppe eine Gruppe ist, die schlechtere Startbedingungen hat, sondern das kann auch heißen, und auch dazu schweigt sich diese Studie jetzt leider wieder aus, genau wie die andere Studie auch, das kann heißen, dass die Chloroquin-Patienten einfach ein bisschen fortgeschrittener in ihrem Zeitverlauf sind. Wir erfahren das hier nicht, und ich frage mich eigentlich, warum das nicht aufgezeichnet wird, denn das weiß man bei den Patienten. Wir werden also auf größere Studien dennoch hier warten müssen. Also wir können auch auf der Basis dieser Studie jetzt noch nicht sagen, Chloroquin ist zumindest eine teilweise Lösung. Auf der Basis dieser Studien können wir sagen, wenn Chloroquin eine Lösung ist, dann ist sie eine doch schwache Lösung. Das ist schon klar. Also man gewinnt nicht viel dazu durch die Gabe von Chloroquin. Aber es könnte sein, dass man ein bisschen was dazu gewinnt. Interessanterweise ist das hier bei milden und damit auch frühen Patienten der Fall. Das heißt, eine frühe Gabe eines solchen Medikaments ist hier untersucht worden. Und das könnte auch wegweisend sein für die Zukunft, dass man auch andere Medikamente eher etwas früher anschauen sollte in klinischen Studien und eben nicht so lange warten sollte, bis die Patienten praktisch schon auf die Intensivstation müssen, sondern sich einfach klar machen muss, diese Patienten mit dieser Erkrankung, die sind zwar in der ersten Woche fast alle mild, aber man weiß es nicht. In der zweiten Woche können die schlecht werden und man hat jetzt in der ersten Woche die Gelegenheit, was zu tun, um das zu verhindern. Auch wenn diese Verhinderungsmaßnahmen vielleicht Nebenwirkungen haben. Das ist ja das große Dilemma in diesen klinischen Studien. Man muss dann in einer Zeit was geben, wo der Patient sagt, warum eigentlich? Mir geht's doch total gut.
Wenn wir über das Thema Schutz reden, dann reden wir jetzt über Medikamente, wir reden über Impfstoffe, wir reden über das Nicht-Rausgehen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die fragen sich auch immer wieder, können wir noch mehr tun? Können wir zum Beispiel irgendwas tun für unser Immunsystem und das aufbauen? Vielleicht Vitamin C, Vitamin D. Haben Sie eine Idee? Geht sowas? Laufen gehen?
Also natürlich ist es immer gut, ein gutes Immunsystem zu haben und natürlich ist es immer gut, körperlich fit zu sein. Und sicherlich ist es nicht so, dass man sich beim Laufen im Park, nur weil man anderen Leuten entgegenkommt, gleich infiziert. Darum sollte man sich sicherlich nicht sorgen, nach draußen zu gehen und laufen zu gehen. Das kann man, denke ich, schon empfehlen. Aber da hört es dann auch auf. Also irgendwelche Dinge zu nehmen, irgendwelche Vitamine, da mag es hier und da schon wissenschaftliche Evidenz für geben, aber das ist nicht mein Forschungsgebiet, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und ich habe auch noch nie gehört, dass es da irgendwo einen durchschlagenden Effekt gäbe, sodass man jetzt sagen würde, im Rahmen so einer laufenden Infektionsepidemie muss man das speziell so empfehlen. Was man eben sagen kann, ist, man soll sich eben von Personen, die infiziert sein könnten, und das wäre jetzt im Moment in so einer Situation wie jetzt, wo man sagt, wir haben eine Kontaktsperre, da muss man das für sich selber so denken, dass das einfach jeder ist, den man zum Beispiel beim Einkaufen oder so trifft. Und da gibt es diese Maßgabe in USA, die sagt 6 Feet, 6 Seconds, also 6 Fuß Abstand und 6 Sekunden Dauer des Kontaktes. Mhm. Das sollte man sich mal so als Maßgabe nehmen, also dass man diesen Mindestabstand einhält und auch nicht so lange bei jemandem in der Nähe ist. Das ist vielleicht so ein gutes Denkmodell beim Bewegen in der normalen Öffentlichkeit, wenn man eben diese Hypothese verfolgt, dass man sich direkt an jemandem infiziert und sich von diesem fernhalten will.
Heute ist Freitag. Lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen auf diese Woche. Gibt es irgendeine Meldung zum Thema Coronavirus, die Sie erstaunt hat, die Sie geärgert hat oder über die Sie sich vielleicht auch gefreut haben?
Also das sind bei mir schon so ganz unterschiedliche Eindrücke, die mir so kommen. Also was mich zunehmend auch ja besorgt und auch belastet ist, wenn ich sehe, was diese jetzigen Lockdown-Maßnahmen so alles für Konsequenzen haben. Es ist natürlich angefangen beim Wirtschaftlichen, bei dem, was gerade Kleinunternehmern passiert. Das ist absolut schrecklich und natürlich müssen wir aus diesen Maßnahmen raus. Da sind dann eben solche Studien, die ich sehe, wie das mit der Handy-App. Mhm. Das sind wirklich Hoffnungsschimmer und das sind auch Denkmodelle, wo man sagen kann, ja, wir müssen jetzt mal positiv darüber nachdenken, dass wir alle zusammen in diese Richtung mal gehen und über solche schlaueren Maßnahmen, die wirklich umsetzbar sind und die übrigens auch selbst auf arme Länder übertragbar sind, wo Lockdown nicht so funktioniert, aber dennoch jeder ein Handy in der Tasche hat. Mhm. Das müssen wir natürlich vordenken und vorleben. Das ist so der eine Aspekt. Dann sind es aber andere Aspekte, wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann, wo wir eigentlich relativ viel schon wissen, aber auch jetzt immer wieder die gleiche, ja, Fehlinformation verbreitet wird. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade wieder in einer amerikanischen Zeitung gelesen, 30% der PCR-Diagnosen sind falsch negativ. Und genau diese Meldung kam vor ein paar Wochen aus China auch. Und wir wissen genau, woran das liegt. Die PCR-Diagnostik aus dem Rachen ist nun mal nach der ersten Woche nicht mehr positiv.
Darüber haben wir gesprochen,
und
genau.
Das wissen wir ja alles. Und warum verbreitet sich solches einfaches Wissen nicht besser? Gerade auch in solchen Zeiten, wo Zeitungen sich ja total mit solchen Inhalten auch beschäftigen. Und warum wird dann mitten in so eine Epidemie hinein wieder solche Informationen gegeben? Und die kommt übrigens nicht nur von den Zeitungen, sondern die kommt dann wieder auch zum Teil von Ärzten, die das einfach nicht wissen, die sich damit nicht beschäftigt haben, die dann selber diese Erfahrung machen. 30% nach Gefühl sind nur diagnostizierbar. Aber man weiß eben gar nicht, dass man da mit einem Rachenabstrich bei spät ins Krankenhaus aufgenommenen Patienten nun mal auch die falsche Probe nimmt. Mhm. Das macht mich häufig auch perplex. Und es sind viele andere Eindrücke. Gestern zum Beispiel kam in einer Fernsehsendung so ein Zusammenschnitt von Kindern, die sich über Videos bei ihren Großeltern melden und sagen, wie sehr sie die vermissen. Das berührt mich natürlich auch, weil das bei uns zu Hause auch so ist. Und ja, also sind alles einfach so Eindrücke, die ich für mich aber immer so umwandle, dass ich mir denke, okay, wir müssen jetzt vorwärts denken. Wir müssen eben solche Sachen uns vergegenwärtigen und auch diskutieren, wie diese Sache mit den Mobilfone-Apps und was man damit alles machen kann und erreichen kann.
Herr Drosten, ich danke Ihnen sehr für heute und wünsche Ihnen ein ganz tolles Wochenende.
Ihnen auch.
Und diesen Podcast finden Sie wie immer mittags in der ARD Audiothek und unter ndr.de/Corona-Update. Und neben den Interviews mit Christian Drosten finden Sie auch die Skripte und die Quellennachweise. Viel Spaß also beim Nachlesen. Mein Name ist Anja Martini und ich sage danke fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis ganz bald.
Das Coronavirus Update. Ein Podcast von NDR Info.